Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Schwierige Bedingungen also für die Fahrer bei der Tour de France. Sengende Hitze, wie gesagt, Temperaturen bis 40 Grad. Aber der Klimawandel wird dazu führen, dass es immer mehr solche Hitzewellen gibt, unter denen natürlich nicht nur die Radprofis leiden, sondern auch viele andere Sportlerinnen und Sportler. Der Sportsoziologe Sven Schneider forscht an der Uni Heidelberg dazu, welche gesundheitlichen Risiken Athletinnen und Athleten womöglich erfahren durch die Klimakrise und wie die verstärkt werden. Und er hat mir erklärt, dass es nicht nur die Hitze ist, die in Zukunft größere Probleme hervorrufen wird.
Es gibt insgesamt 6 große Risikofelder, um die wir uns kümmern. Sie hatten das erste und wichtigste, das einem zunächst einfällt, schon erwähnt. Natürlich die Hitze, gerade bei einer Hitzewelle. Völlig unabhängig davon existieren weitere Risiken, nämlich insbesondere das Risiko der UV-Strahlung, der UV-Exposition. Dazu muss es gar nicht über 30 Grad heiß sein, sondern diese UV-Exposition, die stellt sich bereits im Frühjahr ein und führt zu ganz anderen Risiken, nämlich insbesondere Hautkrebsrisiken. Ein weiteres Risiko sind Extremwetterereignisse. Denken Sie an Blitzschläge, Stürme, aber eben auch gerade im Alpin oder im Bergsport, Lawinenabgänge, wie wir sie jetzt in den Dolomiten erlebt haben. Auch das sind Ereignisse, in denen eben all diese Bergsportler, aber eben auch Außen- oder Outdoor-Sportler, die sich zum Beispiel auf einem Spielfeld befinden und es passiert ein Unwetter, irgendwie schützen müssen. Diese 3 Risiken, also Hitze, UV und Unwetter, sind sogenannten direkten Risiken. Darüber hinaus gibt es noch indirekte Risiken, also Risiken, die indirekt durch den Klimawandel im Sport eben sich verstärken werden. Eines davon ist die Ozonbelastung, die zunehmen wird. Dann werden wir durch den Klimawandel eine höhere Allergenexposition haben. Das heißt, die Allergene werden aggressiver und es werden sich stärker quasi auf den Sportler auswirken. Aufgrund der Neophyten und der besseren Vegetation durch den Klimawandel. Und das dritte Risiko, an das man zunächst mal gar nicht denkt, ist, dass sich Infektionsrisiken durch den Klimawandel verstärken werden. Nur ein Beispiel ist hier die Zeckenpopulation, die ganz im Frühjahr jetzt auch schon sehr aktiv ist.
Wie gut können sich denn Sportlerinnen und Sportler gegen diese Risiken schützen? Oder ist das etwas, wo man dann vielleicht tatsächlich auch komplett neu nachdenken muss, wie man Sport treibt in Zukunft?
Genau, also erstmal ein ganz konkretes Beispiel. Bei der Hitzewelle, die wir jetzt gerade erleben, wäre es eigentlich für den Körper vorteilhaft, wenn er so ungefähr 14 Tage hätte, um sich zu akklimatisieren. Das ist eben gerade im Sport oft nicht möglich. Die Hitzewelle, die jetzt gerade anläuft, ist jetzt innerhalb von 2-3 Tagen hier entstanden. Und der Sportler kann sich eben anders als andere Risikogruppen eben den Risiken auch nicht entziehen. Ja, die Ligaspiele finden einfach statt. Die Spielpläne sind gesetzt, nicht nur bei den Profisportlern der Tour de France, sondern auch im Amateursport spielt die D-Jugend eben am Sonntagmittag um 2 Uhr in gleißender Hitze. Also die Frage ist, wie kann man sich tatsächlich schützen? Es gibt 2 große Ansätze bei uns in der Präventivmedizin, zum einen sogenannte verhaltenspräventive Ansätze, wo wir den Sportler informieren, animieren, sich entsprechend zu schützen und zu verhalten. Und der zweite Ansatz ist ein sogenannter verhältnispräventiver Ansatz, wo der Verband, der Übungsleiter, der Organisator einer Veranstaltung in der Pflicht ist, selber etwas zu unternehmen, um die Athleten zu schützen. Und das ist sozusagen der State of the Art, das ist moderne Prävention, dass man eben die Rahmenbedingungen, die Strukturen so verändert, dass die Athleten möglichst geringe Risiken durch den Klimawandel in diesem Fall haben.
Sie haben ja auch untersucht, wie deutsche Sportverbände mit diesen Risiken umgehen. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Wie gut sind deutsche Sportverbände für die Folgen der Klimakrise gerüstet?
Ja, also wir haben uns angeschaut, ob die Sportverbände denn ihre Athleten, also ihre Zielgruppe über die Risiken zumindest mal informieren und Hinweise geben, zum Beispiel auf ihren Webseiten, was kann man denn ganz konkret tun, jetzt gegen Hitze, gegen UV, gegen Zecken und so weiter. Und insgesamt gibt es in Deutschland rund 70 Sportverbände und wir sehen, dass so 20% der Verbände zumindest mal auf der Website so rudimentäre Informationen über Hitze, UV, also diese sonnenbedingten Risiken geben, wenn auch teilweise wirklich nur ganz rudimentär. Alle anderen Risikofaktoren, die ich gerade erwähnt hatte, werden kaum erwähnt. Also lediglich 10% der Verbände berichten, was denn bei Extremwetter zum Beispiel zu tun ist, was das Thema Spielabbruch angeht, Spielverlegung, wie sind die Regularien zum Beispiel bei einem auftretenden Gewitter. Und auch nur 10% informieren über Infektionsrisiken. Also was passiert bei einem Zeckenstich? Wie kann man sich im Wassersport vor Infektionsrisiken schützen? Also hier sind wir tatsächlich noch ganz am Anfang. Und gerade die Sportverbände hätten natürlich hier auf ihren zentralen Webseiten eine ideale Möglichkeit, die Athleten entsprechend in der Breite zu informieren.
Also das Thema ist in den deutschen Sportverbänden noch nicht angekommen?
Möglicherweise nicht. Wir sehen das aber auch sonst in der Wissenschaft und auch sonst in den Kommunen. Also Hitzeaktionspläne in Kommunen entstehen jetzt gerade erst. Und es ist tatsächlich so, dass in Sportverbänden das Thema jetzt gerade ankommt. Beim DOSB gibt es erste Initiativen und wir hoffen und versuchen das zu unterstützen, dass auch in den Landesverbänden dann eben bis runter zu den Vereinen und zu den Übungsleitern die entsprechenden Informationen, aber auch die Maßnahmen dann ankommen und umgesetzt werden. Also es ist tatsächlich ein Prozess, der jetzt gerade anläuft.
Abgesehen von der Information über die Risiken, was müsste denn von Seiten der Sportverbände sonst noch passieren, um sich an die Folgen der Klimakrise anzupassen, die ja jetzt schon durchschlägt?
Genau, also ich hatte ja erwähnt, dass man zunächst mal natürlich die Athleten anhalten kann, sich einzucremen und vor dem Wettkampf zu trinken. Das sind individuelle Verhaltenspräventive Maßnahmen. In der Verhältnisprävention, die viel effizienter ist, gibt es im Grunde drei Maßnahmenbündel. Wir nennen das TOP-Prinzip. Das stammt aus der Arbeitsmedizin. TOP steht für technische Maßnahmen, organisatorische Maßnahmen und personenbezogene Maßnahmen. Um das ein bisschen plastisch zu machen, technische Maßnahmen bedeutet, dass man die Hallen entsprechend energetisch saniert, dass man bei Wettkämpfen Sonnensegel aufstellt, dass man das Kampfgericht und auch die Trainerbänke entsprechend beschattet, dass man die Bepflanzung so anpasst auf den Sportflächen, dass sie eben hypoallergen sind und eben nicht hyperallergen, also entsprechende Pflanzen, eben nicht gerade die Birke an den Spielfeldrand pflanzt. Das sind klassische technische Maßnahmen. Dann gibt es organisatorische Maßnahmen. Hier gibt es das größte Potenzial. Also gibt es irgendwie die Möglichkeit einer Spielverlegung, wenn ich weiß, dass am Sonntag um 14 Uhr die Temperatur bei 38 Grad sein wird? Gibt es die Möglichkeit von Zusatzpausen? Wie sind die Unterbrechungen im Regelwerk festgehalten? Hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, eine Trinkpause einzulegen? Wie sieht es mit Kleiderregeln aus? Ja, wir wissen alle, zum Beispiel beim Jugendfußball, ja, oder überhaupt beim Fußball gibt es keine Möglichkeit, den Platz zu beschatten und man darf auch keine Kopfbedeckung tragen. Warum eigentlich nicht? Ja? Wie sind die entsprechenden Weiterbildungen? Auch das sind organisatorische Maßnahmen, die die Verbände verantworten, wo man tatsächlich das meiste bewirken könnte. Und das Letzte sind eben personenbezogene Maßnahmen und da sind die allerwichtigsten im Sport gefragt, nämlich die Trainer und Übungsleiter. Denn gerade bei den Trainern sind häufig die Zielgruppen eben Kinder und Jugendliche, die besonders vulnerabel sind. Und hier sind die Trainer die Schlüsselpersonen als Multiplikatoren. Also zum Beispiel anzuhalten, jetzt gehen wir gemeinsam zum Eincremen, jetzt machen wir die Pause gemeinsam in der Kabine und bleiben hier nicht auf dem Platz und so weiter.
Aber wenn wir nochmal auf das Organisatorische blicken und wenn wir über die Zeiten sprechen, wann Wettbewerbe stattfinden, das ist ja jetzt schon der Fall, dass zum Beispiel bei den Olympischen Spielen die Ausdauerwettbewerbe in den frühen Morgenstunden stattfinden, damit eben die Hitze nicht so durchschlägt. Aber Sie haben das ja gerade angesprochen, dass zum Beispiel bei den Spielplänen die Flexibilität relativ gering ist, was natürlich auch Zielkonflikte mit sich bringt. Gerade wenn wir im Profibereich sind, werden Anstoßzeiten ja nicht unbedingt danach gemacht, was für die Spieler am besten ist, sondern was für die Fernsehanstalten am besten ist. Glauben Sie, dass es eine Diskussion auch über diese Konflikte braucht und wir da auch Veränderungen sehen werden müssen angesichts dessen, was da womöglich kommt?
Ja, da habe ich zwei Aspekte, die mir wichtig sind. Zum einen sprechen Sie den Profibereich an. Natürlich sind die abhängig von Werbezeiten und so weiter. Da wird man möglicherweise eher mittelfristig planen müssen. Also muss das Nachmittagsspiel im Sommer tatsächlich auch stattfinden oder kann der ganze Ligabetrieb nicht eher dann auch mehr in Richtung Winterhalbjahr verlagert werden? Wir haben viel mildere Winter, ja, und muss die Sommerpause vielleicht auch nicht verlängert werden. Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist das Risiko für eben nicht nur die 22, jetzt um beim Beispiel Hockey oder Fußball zu bleiben, die 22 Athleten auf dem Platz, sondern was ist denn mit den 40.000 Zuschauern? Ja, wir hatten am Freitag das Eröffnungsspiel der zweiten Bundesliga in Kaiserslautern, 40.000 Zuschauer in brütender Hitze. Die Offiziellen, das Kampfgericht, das Sicherheitspersonal, wie schützen wir das? Das ist jetzt der Profibereich. Der viel, viel größere Bereich, wenn wir uns um das Thema Sport kümmern, sind natürlich die Amateursportler, die Erwachsenen und vor allem auch die Kinder und Jugendlichen. Und die sind natürlich nicht von Sponsoren abhängig. Hier muss das wäre unsere Empfehlung, sollte die Spielpläne eben so flexibilisiert werden oder so geplant werden, dass wir eben gerade in den besonders relevanten Monaten eben nicht die Spiele in der Mittagszeit und in der Mittagshitze haben.
Also tatsächlich eine Verlängerung der Sommerpause beziehungsweise eine Siesta und dann erst Abendspiele.
Eben, oder wie gesagt, auch technische Maßnahmen, bauliche Maßnahmen. Wenn Sie sich die Amateur-Sportstätten anschauen, da ist durchaus eben nicht jede Trainerbank überdacht. Da ist durchaus eben nicht in jeder Pause die Möglichkeit, Schatten aufzusuchen. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten und viel Potenzial, auch die Athleten hier vor Hitze, aber auch vor UV und so weiter zu schützen. Ja, die anderen Risiken haben wir ja im Grunde auch noch gar nicht angesprochen.